In der mittelalterlichen Stadt gehörten die Badestuben zu den selbstverständlichsten öffentlichen Einrichtungen. Die Bader waren eine Zunft. Da sie auch das Rasieren besorgten, ist die Bezeichnung Bader für den Barbier bis auf den heutigen Tag haften geblieben. Die Erlaubnis zur Errichtung einer Badestube wurde vom Rat einer mittelalterlichen Stadt nach ähnlichen Gesichtspunkten wie die Erlaubnis zur Errichtung einer Schenke erteilt. Im 14. Jahrhundert hatte Basel 15 öffentliche Badestuben, Nürnberg hatte deren 12, Ulm nur 10, Stuttgart 7, Würzburg 7 und Wien hatte sogar 29. Selbst Dörfer hatten schon ihre eigenen Badestuben. In den Städten richteten sich die Patrizier und vermögenden Bürger natürlich in den eigenen Wohnhäusern ihre Badestuben ein, ebenso die Adligen auf ihren Schlössern und Burgen. Die Reinlichkeit und Gesundheit des Leibes war dem Menschen des gotischen Zeitalters wichtig. Das ist später bekanntlich wieder ein wenig anders geworden. In der Geschichtsepoche des Rokoko sollen die Vornehmen nach zeitgenössischen Berichten in des Wortes wahrster Bedeutung nicht im besten Geruch gestanden haben. Haut und Haare kamen damals weniger mit Wasser als vielmehr mit Pomaden, Puder und Schminken in Berührung. Schicht auf Schicht, was in Verbindung mit den von solchen Auflagen absorbierten Ausdünstungen des Körpers keine sonderlich angenehmen Gerüche ergeben haben dürfte. Aber das war 4 Jahrhunderte später als unser Badeleben im Mittelalter, und dieser unhygienische Brauch war schließlich auch nur der letzte Ausdruck des bis zur Dekadenz verfeinerten Lebensstils des französischen Adels vor der großen Revolution. Aber, immerhin, noch ein weiteres Jahrhundert später war selbst im kaiserlichen Palais unter den Linden in Berlin, in der Residenz Wilhelms I., noch keine Badestube eingerichtet, so dass der Kaiser allwöchentlich einen Holzzuber aus dem auf der anderen Straßenseite gelegenen Hotel de Roma leihweise holen ließ. In der mittelalterlichen Stadt dagegen gab es selbst für die Armen, das heißt für die Handwerksburschen, die fahrenden Gesellen und ähnliches Volk noch Freibäder, sogenannte Seelenbäder, die aus Stiftungen für die Armen und zur allgemeinen Wohlfahrt errichtet waren, von den Stiftern im Sinne der mittelalterlichen Denkweise als gottgefälliges Werk für ihr Seelenheil finanziert. In den öffentlichen Badestuben konnten beide Geschlechter in ungezwungener Gesellschaft gemeinsam baden. Aus zahlreichen in Wort und Bild überlieferten Berichten wissen wir, dass dieses Baden einen sehr breiten Raum im Lebensstil dieser Zeit einnahm. Vielleicht schon mehr so etwas wie eine gesellschaftliche Veranstaltung war. Männlein und Weiblein badeten gemeinsam und völlig nackt im gleichen Zuber, wobei die weibliche Eitelkeit allerdings noch um die gute Frisur und um die richtige Geltung des oft genug noch extra angelegten Schmuckes besorgt war. In der Regel nahm man während des Badens auch noch Speisen und Getränke zu sich. Auch in den Dampfbädern trafen sich die Geschlechter in völliger Nacktheit, und bis in das 14. Jahrhundert hinein fand man daran nichts auszusetzen. Wo eine Trennung der Geschlechter in den Bädern vorgesehen war, bestand sie meistens nur aus einer niederen Barriere, die das Badebecken in zwei Hälften teilte. Wie bereits erwähnt, hatten die Patrizier und begüterten Bürger ihre eigenen Badestuben im Haus. Ein berühmtes Beispiel ist der luxuriös ausgestattete Badesaal im Fuggerpalast zu Augsburg. Die Fugger gehörten allerdings zu den Geschlechtern, die erst mit der Zeitenwende zur Renaissance zu ihrem beispiellosen Reichtum kamen. Im frühen Mittelalter haben selbst Fürsten noch die öffentlichen Badestuben aufgesucht. Erst mit dem zunehmenden Reichtum einer kaufmännisch tätigen Oberschicht kamen vom 15. zum 16. Jahrhundert mehr Hausbadestuben in den Städten auf. In Ulm sollen um 1489 neben den öffentlichen Bädern bereits 168 Hausbadestuben bestanden haben. Auch die Hausbadestube diente keineswegs nur der Familie. Ebenso wie in den öffentlichen Bädern konnte man hier sozusagen menschliche Begegnungen arrangieren. Man empfing Gäste, Freunde des Hauses, die man zum Bade einlud und dabei mit Essen und Trinken, Spiel und Scherz unterhielt. Die Sitte, Gäste im Bade zu empfangen und ihnen ein Bad zu bereiten und sie zu bedienen, ist übrigens in anderen Kulturen und Völkern, heute zum Beispiel noch in Japan, auch anzutreffen, und es besteht gerade in diesem Fall nicht die geringste Veranlassung, solche Sitten als unmoralisch zu deklarieren. Im Mittelalter war der Mensch in einem durchaus gesunden Sinne noch natürlich und unbefangen. Und aus dieser Unbefangenheit heraus machte er auch kein Hehl aus seiner Freude am Dasein, zu der zu allen Zeiten die erotische Spannung hinzugehört. Sittlichkeit bestand nicht aus einer asketischen Unterdrückung dieses Lebenselements, sondern sie bestand offensichtlich mehr aus einem gesunden Maßhalten, eben aus der Einhaltung jenes Maßes, das die später auftretenden, zerrüttenden Ausschweifungen, wie wir sie aus der Renaissance kennen, noch zu vermeiden wusste. Besonders hoch scheint es in den Kur- und Heilbädern hergegangen zu sein, so dass man wohl mit Recht sagen kann, dass das Badeleben mit zu den Lebensgenüssen gehörte, die sich des größten Zuspruchs erfreuten. Auch hiervon gibt es mancherlei zeitgenössische Schilderungen. Ein Bericht des Italieners Poggio aus dem Jahre 1417, der den Ort Baden im Aargau in der Schweiz betrifft, meldet Folgendes. In der Morgenfrühe waren die Bäder am belebtesten. Wer nicht selbst badete, stattete seinem Bekannten Besuche ab. Von den Galerien herab konnte man mit ihnen sprechen und sie an schwimmenden Tischen essen und speisen sehen. Schöne Mädchen baten um Almosen, und warf man ihnen Münzen hinab, so breiteten sie die Gewänder aus, die Münzen aufzufangen und dabei ihre Reize zu enthüllen. Blumen schmückten die Oberfläche des Wassers, und oft hallten die Gewölbe wieder vom Saitenspiel und Gesang. Mittags an der Tafel ging, nach gestilltem Hunger, der Becher so lange um, wie der Magen den Wein vertrug, oder bis die Pauken und Pfeifen zum Tanze riefen. Vielfach wurde auch der Ausklang von Hochzeitsfeiern mit einem gemeinsamen Hochzeitsbad beschlossen. Die Hochzeitsgäste begleiteten das Hochzeitspaar ins Badehaus, wobei allerdings dem Vernehmen nach immerhin schon obrigkeitliche Beschränkungen der Teilnehmerzahl respektiert werden mussten. Nach dem Stadtrecht von München waren dem glücklichen Paar je 6 Frauen beigeordnet. Also auch der Bräutigam wurde mit Frauengesellschaft zum Bade begleitet. Zu der Fest und zu Pette und zu Bade soll man haben, jedweder Teil, nur 6 Frauen. Das sind 12 Frauen. In Regensburg dagegen hieß es, dass er und die Braut soll selb 8 Frauen dagehen und mit keiner mehr.